Hallo und herzlich willkommen. Heute zu Gast wieder einmal Dr. Stefan Helker von der Denta 1 Klinik und mein langjähriger DLNS Dental Late Night Show. Ja, Partner, wie man so schön sagt. Und heute in der August-Episode sprechen wir über die letzten 12 bis 15 Monate der Denta 1 Klinik. Es ist ein Investitionsobjekt im Multimillionenbereich. Die 20 steht davor, könnte man sagen. Und wie sich das alles ausgespielt hat, wie haben sich die Zahlen entwickelt, wie hat sich das EBITDA entwickelt, was waren die größten Herausforderungen, was waren die Challenges, was waren die Erfolge, woran ist Stefan und Team gewachsen. Das alles erzählt er in der heutigen Episode. Es ist eine von mir persönlich lang erwartete Episode. Man kann die ja ehrlicherweise noch nicht nach einem halben Jahr machen oder nach 3, 4, 5, 8 Monaten Laufzeit. Deswegen haben wir uns jetzt sozusagen nach einem Jahr einen Cut gemacht und gucken mal hier in die Zahlen rein. Und Stefan verrät auch sehr viel, was er so noch nie gesagt hat. Ja, vielleicht wurden die Fragen auch nicht gestellt, aber heute sind wir auf jeden Fall drauf gekommen. Insofern ab rein ins Gespräch. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und viel Spaß beim Zuhören. Hi Stefan, herzlich willkommen zur neuesten Dental Late Night Show. Jetzt August und zwar mit dem Thema ein Jahr Denta 1 Klinik. Also ich freue mich sehr auf die Folge. Wir haben sie in der letzten Folge schon mal angeteasert und einiges dazu gesagt. Und ich erinnere mich noch super an die Eröffnung. Ich glaube, das war am 1. Mai, ne? 1. Mai oder 7. Mai?
Ja, genau, so ungefähr. Also geöffnet haben wir ein bisschen später. Der 14. war der offizielle Eröffnungstag und am 4. Mai war die Opening Party, wo du da warst.
Irre, ne? Das ist ein Jahr und was ich 4 Monate jetzt her, ne? Wie die Zeit rennt und da ist so viel passiert. Wir haben gerade im Vorgespräch schon mal wieder irgendwie den Wasserschaden zu packen gehabt, woran man jetzt ja gar nicht mehr denkt, aber was wir alles ja schon mal zu packen hatten, wenn man so will. Also auf jeden Fall spannende Folge, wo wir da einfach mal alles durchgehen und ich freue mich da einfach drauf. Und ja, was wir abgemacht haben für heute ist, dass wir sagen Challenges, Learnings und Erfolgen. Aber ich würde sagen, sollen wir mal anfangen, das mal so ein bisschen chronologisch einzusortieren? Gehen wir mal von der Eröffnung Mitte Mai 2024 los und gehen mal ganz grob chronologisch durch und dann gehen wir mal in die einzelnen Learnings rein.
Also für die, die es nicht kennen, das ganze Konstrukt, wir waren bis dahin auf 190 Quadratmetern, 5 Zimmern. Ich habe nochmal so ein bisschen die Zahlen rausgesucht, einfach mal damit. Einfach die, also wer mir folgt auf LinkedIn, der kennt das alles. Für den ist das quasi ein bisschen Wiederholung, aber wir waren zum Zeitpunkt, als wir, oder im Monat vor der Klinik, also im April, waren wir 24,6 FTEs, also 24,6 Vollzeitäquivalente. Ich glaube, 27 Köpfe müssten das gewesen sein. Wir haben ja fast nur Vollzeitkräfte, da sind wir, glaube ich, ein bisschen was Besonderes. Haben dann zum Start, ich glaube, 27 Leute eingestellt. Das waren 3 Ärzte zusätzlich und ein gesamtes Team, was da drumherum gehörte, plus einige Managementpositionen besetzt, von denen ich dachte, dass wir sie bald brauchen werden und für das Wachstum brauchen würden. Sind dann in die neuen Räumlichkeiten gezogen. Das ganze Gebäude hat ca. 3600 Quadratmeter. Wir wohnen aber noch privat oben. Insgesamt mit Terrasse nutzen wir da so ungefähr, weiß ich nicht, so 450, 500 oder so. Also die Terrasse ist sehr groß. Und ganze Nutzungsfläche für den Rest ist so, glaube ich, 3100 Quadratmeter, 3,2 oder so. Hatten allerdings dann noch geplant, eine Physiotherapie mit reinzunehmen. Das hatte sich dann allerdings verzögert. Und was sich auch verzögert hatte, war so ziemlich alles drumherum. Also wir hatten dann einen ziemlichen Bauverzug durch verschiedene Gewerke, vor allem durch ein Gewerk. Sage ich jetzt aber nicht, welches das war. Die mir folgen, die wissen das auch so ein bisschen besser. Und das war auch schon so mit die erste Challenge, die passiert ist. Nämlich, wir hatten teilweise Leute eingestellt, die wir noch gar nicht einsetzen konnten. Das heißt, ich hatte plötzlich 5 Techniker da sitzen und kein Labor. Und die waren dann 3 Monate auf der Payroll und konnten sich erstmal einfach nur hinsetzen und sich den Betrieb angucken. Das heißt, direkt 20.000 Euro pro Monat für 5 Techniker auf der Payroll und noch kein Euro Umsatz. Und das ging dann 3 Monate so. Das heißt, die gewissen Bereiche haben wir dann priorisiert. Das heißt, wir haben erstmal die Klinik priorisiert. Danach haben wir, was war denn als nächstes? Die Media, ne? Alex, ihr seid als zweites eingezogen, ne? Dann war das Labor, dann die Physio und dann unsere Wohnung. Und unsere Wohnung sollte eigentlich ja auch zum Start fertig sein im Mai. Die ist aber erst im September fertig geworden. Und nach sind wir dann eben reingezogen in die Bereiche. Das hat auch alles so ganz gut geklappt, sind ständig die Sicherungen rausgeflogen. Es war eigentlich war es Katastrophe, aber weil du dich natürlich so gefreut hattest, dass du da in den neuen Räumlichkeiten warst, hast du es irgendwie relativ gut überstanden. Also in meiner Erinnerung war das gar nicht so schlimm. Ich glaube, wenn man das jetzt nochmal hätte, wäre es richtig hart nervig, wenn man sich dann so ein bisschen dran gewöhnt hat. Aber das war okay. Also irgendwie war das alles so dieser Startup-Spirit. Dann Anfang September hatten wir direkt einen riesengroßen Wasserschaden oben bei uns in der Wohnung. Das heißt, bei uns in der Wohnung ist direkt ein Drittel der Wohnung sofort weggefallen. Also so ziemlich 1-2 Wochen, nachdem wir eingezogen sind. Die haben jetzt heute mit den Sanierungsarbeiten angefangen, also wirklich genau heute. Und das wird noch 3 Monate dauern. Das heißt, 15 Monate Wohnung quasi halb unbenutzbar. Bad, Schlafzimmer und Ankleidebereich. Und bei uns liegen alle Klamotten komplett auf dem Boden rum. Das Ganze hat sich aber auch nach unten hin fortgesetzt. Also unsere Leadership Area, das ist unser Office-Bereich für die Führungskräfte, ist komplett unter Wasser geraten, musste alles raus. Zum Glück die Behandlungsbereiche nicht direkt betroffen gewesen. Ist dann runtergegangen bis in den Keller, bis in unser Fitnessstudio, hat sich da dann gesammelt, das Wasser, und hat da dann noch so einen kleinen Schaden verursacht. Ja, das war damals, da habe ich auch viel Mitgefühl bekommen. Im Endeffekt, ja, wir haben uns jetzt irgendwie so dran gewöhnt, geil war es trotzdem nicht. Ja, und dann haben wir eigentlich nach und nach aufgebaut, auch an Personal. Also wir sind dann von 4 Ärzten im IZH, 7 Ärzte zum Start, hatten damals 2 ZMPs, hatten, glaube ich, 3 dann zum Start, relativ schnell auf 4. Jetzt sind wir 6 ZMPs und 12 Ärzte, also 18 Behandler, und sind jetzt, lass mich gucken, 69 FTEs diesen Monat. Nächsten Monat knacken wir die 70. Von 25, also so knapp dreifaches Personalwachstum jetzt in diesen 15 Monaten und haben umsatzmäßig von, ich rede jetzt über Quartale, über Jahre macht keinen Sinn bei uns auf dem Timeframe, weil es einfach viel zu schnell sich bewegt, sind wir ungefähr von 820.000 im Quartal auf 2,1 Millionen ohne Fremdlabor, mit Fremdlabor 2,6. Also sind jetzt, haben letztes Quartal sozusagen Topline zum ersten Mal die 10 Millionen geknackt, nur jetzt die Klinik, Plettenberg und die Media sind da einfach mal jetzt außen vor. Wenn wir alle FTEs mit reinnehmen, also Plettenberg, Media und Klinik, sind wir jetzt bei knapp 110 FTEs. Also haben so die Dreistelligkeit geknackt und Neupatienten hatten wir so ungefähr 5.100 im ersten Jahr. Und was jetzt auch noch neu dazugekommen ist, dass wir Physio doch nicht mit reinnehmen. Das hat sich vor 3 Monaten entschieden, 4 Monaten ungefähr entschieden. Und haben gesagt, okay, wir nutzen diese Fläche jetzt doch selber und machen dort eine Ästhetikpraxis rein. Also Ästhetik meine ich nicht Veneers und so, sondern wirklich das Thema Hyaluron, Botox, kleinere Schönheits-OPs, und wird dann jetzt eröffnet am 1.10. Und damit nutzen wir das gesamte Gebäude selbst, also die gesamten 3.200 Quadratmeter.
Ja. Du hast es ja beim letzten Mal schon angeteasert und ich dachte mir schon sowas. Aber erzähl mal, ist das denn die Fläche, wo der Physio drin sein sollte und wo jetzt die Schönheit reinkommt, stand die denn die ganze Zeit dann leer oder war die noch nicht fertig ausgebaut oder war der Physio denn zum Teil da drin oder was hat es damit auf sich gehabt?
Also es war so, dass derjenige, der da reinkommen sollte, den kenne ich auch persönlich ganz gut. Bin da auch selber schon ein Patient und wir kennen uns auch so ein bisschen privat. Und er hat mehrere Standorte und hat auch relativ schnelle Expansion gemacht. Dann war aber ziemlich klar, dass das alles so schnell doch nicht funktioniert. Also auch mit Personal, also Physiotherapeuten sind ungefähr genauso schwer zu kriegen wie ZFAs. Und der hat dann damit so ein bisschen gestruggelt. Und dann haben wir uns unterhalten und haben gesagt, hey, ja, wir haben jetzt einen Mietvertrag, aber mittlerweile kann ich mir vorstellen, diese Fläche halt selber zu nehmen. Als wir eröffnet haben, ganz am Anfang war der Gedanke auch nicht mal, dass die Media mit reinkommt, sondern dass dann ein Bäcker noch reinkommt, damit wir ein bisschen Fremdmieteinnahmen haben. Dann wurden wir aber von Monat zu Monat eigentlich immer selbstbewusster, weil wir immer mehr gemerkt haben, okay, der Demand ist halt da. Jetzt mittlerweile denke ich schon wieder, okay, wo kriege ich jetzt neue Fläche her? Weil die Fläche ist jetzt voll und ich weiß jetzt schon, dass es ungefähr 2 Jahre dauern wird, bis wir in der Vollauslastung sind bei der Pace, die wir jetzt gerade gehen. Und wenn wir die Pace noch erhöhen, dann könnte es sogar schneller gehen. Aber ganz am Anfang denkst du dir, okay, lieber play it safe, ein bisschen Fremdeinnahmen ist nicht schlecht. Aber zu dem Zeitpunkt dann so, das war so Anfang 25, Frühling, da habe ich langsam gemerkt, okay, wenn wir jetzt so weitermachen, dann haben wir eigentlich zu wenig Behandlungszimmer für die Fläche, die wir da haben. Weil wir haben ja extrem großzügige Flächen, du kennst die ja, ne? Also ein Wartebereich, der riesig groß ist, Fitnessstudio für Mitarbeitende. Und dann hätten wir maximal auf 27 Zimmer ausbauen können. Und jetzt haben wir nochmal 9 Zimmer dazu. Jetzt können wir rein theoretisch so auf 35, 36 Zimmer ausbauen, was der Fläche dann eigentlich mehr adäquat wäre. Und dann haben wir mit dem gesprochen und es kam uns beiden entgegen. Also er wollte, konnte aber nicht so richtig und ich wollte dann lieber die Fläche selber nutzen. Also hatte auf jeden Fall gute Ideen. Es wäre auch in Ordnung gewesen, wenn er reingekommen wäre, um Gottes Willen. Aber der Alpha-Weg war dann für mich zu sagen, okay, wir erweitern unser Konzept in Richtung Ästhetik, weil das ja gut zu Denta One passt. Ne? Wir lassen Menschen erstrahlen, ja, dann kannst du den Leuten halt auch einen Glow abgeben. Ne? Und das ist ja genau das, was jetzt gerade auch der Trend ist in der Medizin. Nicht nur Leistungen, um Krankheiten zu heilen, sondern um länger zu leben, gesünder zu bleiben, ein bisschen Selbst-Self-Optimizing und das passt halt sehr, sehr gut, ne? Weil wer sich bei uns ein Smile-Makeover machen lässt, kann dann direkt ein, zwei, drei Sachen noch mitmachen lassen.
Mhm. Wie sieht das aus? Da musstest du rein rechtlich, musst du dafür einen Arzt einstellen, der dazu die Berechtigung hat, richtig?
Ja klar, also ich kann schon eine Ästhetikpraxis gründen, wenn ich will. Ich dürfte es nur selber nicht machen. Ne? Das heißt, das Gleiche wie wenn du, wo ist es denn restriktiv? Im MKG-Bereich, ne? Wenn du sagen willst, du willst hier irgendwie Nase operieren oder sowas, also rein medizinisch oder keine Ahnung, Frakturen. Ja gut, selbst das dürftest du als Oralchirurg. Also im Ästhetikbereich dann klarer reguliert, genau. Da brauchst du jemanden mit einer ärztlichen Approbation. Und wenn er plastische Operationen machen möchte, dann braucht er halt die Zusatzbezeichnung plastische Operation. Und den haben wir auch gefunden. Das ist jemand, der wirklich jahrzehntelang eine große Praxis geleitet hat, dann aber aus gesundheitlichen Gründen es aufgegeben hat, also die Praxis verkauft hat und schon dann jetzt seit ein paar Jahren als Freelancer unterwegs ist in mehreren Konstrukten, jetzt aber gesagt hat, das war so ein bisschen so, okay, ne, ich gucke erstmal, ob das alles so stabil ist, ne, mit der Gesundheit. Und jetzt ist das alles stabil. Und jetzt hat er gesagt, jetzt brauche ich wieder eine neue Challenge. Ich will in einer Sache maßgeblich mitwirken. Und er kannte uns dann, hat mich witzigerweise über mein Jan Böhmermann-Video damals gefunden, als wir dieses Reaction-Video gemacht haben. Und er meinte so, oh, wenn man das so in einem Tag hinkriegt, das ist schon cool. Und dann hat er seitdem ein paar Videos von uns geguckt. Und als er dann erfahren hat, dass wir genau das machen, was wir machen wollen, dann hat er uns auf der IDS besucht, da haben wir uns connected und vielleicht hast du ihn sogar gesehen auf der IDS, weiß ich nicht, könnte sein.
Ja, kann sogar sein.
Ich glaube ja, ich glaube, du hast ihn sogar gesehen. Ja, und dann haben wir uns halt ein paar Mal getroffen und haben gesagt, okay, alles klar, wir machen das zusammen.
Ja, wie lustig. Ja, wie das manchmal so kommt. Okay, cool. Also dann haben wir das chronologisch einmal durchgearbeitet. Ich glaube, der ganze Schweiß und das ganze Blut und die ganzen Tränen und die ganze Freude, ich glaube, das kommt immer alles zu kurz, wenn man das mal chronologisch abarbeitet. Aber wir haben ja das auch schon immer so ein bisschen begleitet. Deswegen würde ich gleich und gerne mit dir in die Challenges reingehen. Und wir haben da auch heute wieder ein paar Folien vorbereitet. Das Thema ist ja von Challenges, Learning und Erfolgen. Direkt das erste wären die Challenges. Das heißt, wo warst du mit deinem Rüstzeug, Stefan, noch nicht so weit zum Start? Also sagen wir mal zu Mai letzten Jahres. Was du dir jetzt sozusagen in deinen Köcher mit reingepackt hast, welche Herausforderungen hast du genommen und wo und wie glaubst du daraus gelernt zu haben, was sich sozusagen resilienter für die Zukunft macht?
Ja, also ganz ehrlich, da habe ich das Allermeiste für die heutige Folge, weil das sind ja die Sachen, die einen wirklich super intensiv beschäftigen, weil an den Challenges arbeitest du ja die ganze Zeit und die Erfolge, die nimmst du mal eben so kurz mit und gefühlt bist du 90% in dem Challenge-Modus und 5-10% in diesem wirklich, ey, ich bin gerade voll erfolgreich. Ne? Also voll erfolgreich fühlst du dich dann, wenn du gar nichts machst und immer das Gleiche machst, weil dann kann nicht mehr viel schief gehen. Ne? Dann bist du so selbstzufrieden. Und das war die letzten 15 Monate eigentlich fast nie der Fall, weil du immer eigentlich irgendwie sehr, sehr präsent hattest, irgendeinen Engpass, so der dich wirklich limitiert hat, der dir richtig in den Rücken getreten hat. Und ich kann ja mal so, das ist jetzt nicht chronologisch, aber ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir wirklich nochmal richtig Demut eingehaucht haben. Und das erste ist das Thema Kultur und im weitesten Sinne Personal, HR. Also es gibt ja 8 Funktionen eines Business. Das ist so ein bisschen meine Theorie. Ne? Das heißt, du hast einmal das Thema Product oder Operations, das heißt das eigentliche Produkt. Damit befasst du dich sowieso die ganze Zeit. Und das ist das, was Zahnärzte noch am besten drauf haben. Also wirklich ein gutes Produkt zu haben, eine gute Zahnmedizin zu machen. Und dann, womit ich mich dann als nächstes beschäftigt habe, also ich roll das Pferd jetzt mal von hinten so ein bisschen auf, war ja das Thema, okay, jetzt habe ich ein geiles Produkt, ich habe, keine Ahnung, viel Weiterbildung gemacht, ich bin jetzt Oralchirurg, ich war in der Klinik, ich habe 10 Jahre in meine akademische Ausbildung investiert. Wie lasse ich denn jetzt Leute davon wissen, dass ich das gut mache? Und das war dann das Thema Marketing. Das war die zweite Funktion, die ich entwickelt habe im Unternehmen. Also ich habe dann angefangen, Social Media und Marketing zu machen. Also ich war als erstes ein guter Marketer, bevor ich eine gute Führungskraft war. Das heißt, das war auch nicht unser Problem, weil das war schon voll entwickelt und da konnte eigentlich nicht viel passieren, außer es kommt irgendein Black Swan Event und ne, plötzlich ist Corona und dann bringt dir deine Marketingmaßnahmen nichts mehr, weil du zumachen musst. Und dann, was wir, die dritte Funktion, die wir auch schon entwickelt hatten, eben aus dem Need heraus, bevor wir die Klinik aufgemacht haben, war Recruiting. Das heißt, in diesen drei Funktionen waren wir relativ safe. Was dann aber kam, als wir richtig gewachsen sind, das waren dann eben die anderen Funktionen im Business, nämlich das Thema Customer Success, HR, also im weitesten Sinne wirklich, was passiert dann kulturell. Dann das Thema, und das, da dachte ich, wäre ich richtig gut, Controlling und IT, also wirklich zu gucken, dass alle im Unternehmen die Informationen haben, die sie brauchen, um gute Entscheidungen zu treffen. Da komme ich dann gleich drauf. Ja, und deswegen, das erste war so das Thema Kultur. Das heißt, wir haben dann gemerkt, boah, im Wachstum ist das super krass, selbst ein eingespieltes Team, also wir waren ja die IZH Ultras, ne? Also die Leute, die richtig krass zusammengehalten haben, weil wir, also wir sind trotzdem ja relativ schnell gewachsen, aber 30% pro Jahr ist für mich nicht mehr schnell jetzt. Also das ist für mich relativ kontrolliert und durchaus stemmbar, weil du immer drei Leute hast, die da sind und einer kommt dazu bei 30%. Ne? Und drei, die da sind und die einen auffangen, das funktioniert super easy. Wenn du aber plötzlich nur noch einen hast und sind zwei neue da, das ist krass, ja, weil dann hast du einfach keine Kulturdichte mehr im Unternehmen und der Stress auf die bestehenden Leute, also einmal auf mich, dann auf die Führungskräfte, die schon da sind, die die neuen Führungskräfte einweisen müssen, selbst wenn das echte gute Leute sind, die sind halt nicht mit der DNA infiziert. Und das, noch viel schlimmer ist es auf dem Fachkräftelevel. Also die Führungskräfte haben gelernt, okay, ich muss agil denken, ich muss mich einbringen, also bei denen ging das viel, viel besser. Aber bei den Fachkräften, also ZFAs, Empfang, gab es wirklich Lagerbildung und man musste sehr, sehr aktiv sein und man musste sich auch teilweise aktiv wieder von Leuten trennen. Also wenn du denkst, dass du, wenn du stark wächst, du 10 Leute einstellst und dann bist du 10 Leute mehr, dann tickst du falsch. Du musst 20 Leute einstellen oder vielleicht 16 oder 17 und davon bleiben 10 übrig, weil 7 oder 8 einfach nicht passen. Und das ist stressiger, als man sich das so vorstellt, ne? Weil du hast den ganzen Recruiting-Prozess investiert, du hast den ganzen Onboarding-Prozess investiert, die Stimmung sinkt ab und wir sind jetzt an so einem Punkt, wo der Reifegrad etwas höher geworden ist und wo man dann merkt, dass der Druck vom Kessel runterkommt. Aber das muss einem so krass bewusst sein, dass wenn man über 60-70% Wachstumsrate geht in einem Jahr, dass das super stressig wird. Und wann gibt es das künstlich? Das gibt es künstlich einmal bei einer Übernahme von einem Bestandsteam. Da habe ich das auch schon mal gehabt, bloß da habe ich das antizipiert und jetzt so im Wachstum dachte ich so, okay, das kriegen wir schon irgendwie hin, so, ne? Das, wir haben so ein geiles Mindset und Chaka und so. Es hat uns halt trotzdem ziemlich durchgerüttelt. Wir haben es geschafft, aber und sind auch immer noch dabei, es zu schaffen. Also das ist ja ein niemals endender Prozess und du brauchst nur 2 toxische Leute wieder neu reinschmeißen irgendwo und schon hast du da wieder einen Brandherd. Aber dass das Thema HR so präsent werden würde, dauerhaft, hätte ich eigentlich nicht erwartet, zumindest nicht in dieser Intensität. Also bedeutet, unser Fokus in den Meetings, in unseren All-Hands-Meetings, war früher, weiß ich nicht, 5% auf Personal, jetzt gefühlt 20-25% der Leadership-Power geht in das Thema HR und Personal.
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer-Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagement-Kurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www.opti-academy.de.
Und was an diesen Personalthemen hat es denn so explodieren lassen? Also sind das Befindlichkeitsthemen, sind das noch nicht integrierte Themen, sind das das, was du angesprochen hast, dass die DNA noch nicht vollumfänglich bei den Leuten gelandet ist, dass man da immer wieder und immer wieder nacharbeiten muss? Also was sind so die Punkte, die den Zeitaufwand so haben erhöhen müssen?
Also das Nummer eins Thema ist das Thema Integration. Im wörtlichen Sinne, dass die Leute kulturell integriert werden und dass die neuen Leute dann irgendwann zum HR, also zum Beispiel zu Michelle oder zu Laura gekommen sind oder zu ihrer direkten Führungskraft, zur Teamleitung, die teilweise selber damit überfordert waren und gesagt haben, hey, ich fühle mich hier nicht gut integriert. Also ich will nicht sagen, ich werde gemobbt, aber mir wird das nicht richtig gezeigt, es wird genervt mit den Augen gerollt, weil die Leute einfach selber gar nicht so sehr fassen können, wieso kann man das denn nach dem zweiten Mal immer noch nicht wissen? Und dann entsteht so eine Art Verhärtung zwischen den Fronten, die man dann gar nicht mehr so schnell wegbekommt. Weil wenn es bei uns oben landet, dann ist das ja nicht neu, sondern ist das ja meistens schon wochenlang so gelaufen. Und dann hat sich da schon wie so eine Art Animosität aufgebaut, die du dann, also es ist wie so ein Wollknäuel, das kriegst du dann irgendwann gar nicht mehr so richtig auseinander. Und du glaubst gar nicht, wie schnell Leute die Entscheidung treffen, hinzuschmeißen und zu kündigen. Also manchmal war das erste Gespräch dann schon, ich gehe. Also dass gar nicht erst versucht wurde, da zu vermitteln oder nochmal ein Gespräch. Und dann fängst du da wieder von vorne an. Und dann denken sich die anderen Leute wieder, jetzt sind wir schon wieder einer zu wenig. Ja, wir haben ja schon, ich habe ja mal gesagt, du solltest lieber ein bisschen overhiren. Die Meinung vertrete ich jetzt nochmal umso mehr. Aber da kommen wir gleich zu. Du kannst natürlich nur overhiren, wenn deine Financials halt gut sind. Und im sehr, sehr starken Wachstum musst du mir die Praxis erstmal zeigen, wo die Financials sehr, 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 sehr gut sind. Weil Wachstum frisst halt richtig Cashflow. Das ist gleich das Zweite, worüber ich nochmal sprechen möchte. Oder das Dritte oder das Vierte. Und dann waren es natürlich auch viel einfach Fachsachen. Ne? Das heißt, dadurch, dass die Leute noch keine aufgabenrelevante Reife hatten, sprich, dass sie ihren Arbeitsplatz noch nicht so gut beherrschten, wie es eigentlich jemand können sollte, dann ist halt viel aufgetreten, dass sich teilweise Patienten beschwert haben oder dass einfach Abläufe nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Und dann wurden Leute nicht zurückgerufen, weil nicht klar war, wie oft die Rückrufliste bearbeitet wird oder dass es überhaupt eine Rückrufliste gibt. Jetzt mittlerweile fangen wir an, unser ganzes QM nochmal sozusagen in Videoguides zu packen. Aber auch das, ne, dafür musst du dann auch erstmal die Zeit haben. Und die Zeit hast du erst dann, wenn genug Leute da sind. Und genug Leute sind erst dann, wenn die fit sind. Das heißt, es ist eigentlich wie so eine Art Todeszyklus. Ne? Du hast die Leute nicht, um sie rauszuziehen, damit es schneller gehen würde, die neuen Leute fit zu machen. Das haben wir jetzt aber so ein bisschen gelöst, indem wir jetzt wirklich doch overhired haben und gesagt haben, okay, unsere Teamleiter brauchen diese Zeit, um an der Kultur zu arbeiten, um nicht selber immer wieder einspringen zu müssen. Weil das ist dann eben auch passiert. Die Teamleiter sollten eigentlich irgendwas strukturell Verbesserndes machen, also an den OKRs arbeiten. Konnten sie aber nicht, weil dann mal wieder einer weg war, weil der gekündigt hatte oder weil dann wieder erhöhter Krankenstand da war. Wobei ich sagen muss, der ist bei uns schon noch niedrig. Ne? Ist aber höher als früher. Also wir hatten früher 3 Tage pro Mitarbeiter pro Jahr im Schnitt oder 3,5, was halt lächerlich niedrig ist. Und jetzt haben wir vielleicht 7 oder 8 oder 9 oder sowas. Ich glaube, der Durchschnitt liegt sogar deutlich höher. Ist immer noch wenig, aber wenn du eine andere Realität kennst, dann denkst du dich, hey, warum sind denn jetzt hier, keine Ahnung, so 5% meiner Leute krank? Das kannten wir gar nicht.
Ist ja immer noch super wenig.
Ja, das Ding ist, es ist sehr abteilungsspezifisch unterschiedlich. Ja, zum Beispiel die Ärzte sind nie krank. Also heute ist auch ein Tag mal krank jemand reingereicht. Ich dachte so, was ist denn jetzt los? Ne? Muss hier tot krank sein. Laborleute sind fast nie krank. Das ist dann eher dann doch in der Stuhlassistenz und am Empfang. Also das muss man schon sagen. Unsere Führungskräfte eigentlich auch super selten krank. Ich will damit nichts andeuten, aber ne, es hängt auch viel mit dem Thema Verantwortung zusammen, ne, oder Verantwortungsübernahmebereitschaft.
Total spannend. Du hast gerade eben gesagt, dass du das gerne als zweites oder drittes Thema ansprechen wolltest, aber ich würde das gerne mal vorziehen, weil ich das einfach so unbesprochen empfinde. Und zwar ist es das Thema Wachstum kostet Geld. Wir hören es ja oder wir sehen es ja in der ganzen Startup-Industrie, jetzt gerade, wo die ganzen Drohnenhersteller, Helsing, Stark und wie sie nicht alle heißen, entstehen, die wachsen alle 100% im Quartal oder noch schneller. Und man sieht die dann ein- oder zweimal jährlich Geld einsammeln, weil sie das Wachstum finanzieren müssen. Jetzt kennen wir das für eine Zahnarztpraxis natürlich so nicht. Ja? Das heißt, normalerweise wird gewachsen, man holt sich einen Kredit, dann wird gemächlich gewachsen. Und irgendwie klappt das schon, ne? Also, dass der Cashflow immer zumindest die schwarze Null hat. Das reicht ja, ne? Aber jetzt erklär mal, wie das bei dir war und was deine unerwarteten Learnings daraus geworden sind.
Sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal jemals so offen drüber gesprochen habe. Ne, glaube ich nicht. Also, es war so, viele kennen die Summe, ne, die wir aufgenommen haben für das gesamte Gebäude oder andersrum, was das gesamte Gebäude mit allem drum und dran gekostet hat. Ne, das fängt mit einer 2 an und hört mit einer 0 auf. Und dann noch 1 Million dahinter. Also das war so ungefähr der Gesamtpreis. Es ist viel Eigenkapital reingeflossen und wir haben auch noch eine Förderung bekommen. Die haben wir übrigens vor 4 Wochen, 5 Wochen ausgezahlt bekommen. Erst von der KfW von über 2 Millionen für den energieeffizienten Neubau und Sanierung, Entschuldigung. Also das heißt, ungefähr so 5 Millionen sind schon von der Uhr. Circa. Und ein bisschen was ist jetzt auch schon getilgt. Irgendwie, weiß ich nicht, 500.000, 1 Million, irgendwie sowas. Also vielleicht sind es noch so 14 gesamt auf der Uhr. Davon sind aber auch noch irgendwie 1,5 privat. Also lass das mal noch so 12,5 sein. Was, ne, substanziell ist. Das Ganze muss jetzt über einen Zeitraum von, je nachdem, was wir betrachten, wenn wir die Praxis betrachten, glaube ich, sind das jetzt noch 13 Jahre 12 oder 14, also auf 15 gesamt. Und das Gebäude auf bis zu 25. Gibt auch kürzere Bausteine. Das heißt, irgendwann wird die Tilgung weniger und die Hauptbelastung ist jetzt eben in Jahr 2 bis 5. Ja, weil wir haben noch tilgungsfreies Jahr gehabt oder 2, glaube ich, bei einigen Bausteinen. Das heißt, wir hatten am Anfang natürlich eine Liquiditätsplanung, auch eine Wachstumsplanung. Und dann haben wir die Finanzierung mit Puffer eben so gelegt, dass das passt. Jetzt ist es so, dass wir natürlich eine Wachstumsprojektion für die Bank hatten, die viel langsamer war als das, was ich eigentlich machen möchte. Denn die Bank glaubt dir das sowieso nicht, dass du so schnell wachsen kannst. Das hat sie noch nie getan. Und bis jetzt haben wir die Prognosen immer geschlagen und das tun wir jetzt auch. Aber Wachstum kostet halt einfach richtig Kohle. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen auseinanderrechnen. Eine normale Praxis hat Raumkosten in Höhe von circa 3 bis 5%. Normalerweise zumindest, ne, wenn so ein bisschen niedriger, so sag ich mal, etwas ältere Praxis, vielleicht nicht so gerade in so einem Ballungsgebiet, dann sind es eher so 3%. Modernere Praxis, richtig geile Räumlichkeiten, Zentrum, dann sind das meistens so 6%. Du wirst die Zahlen ja auch kennen, ne? Marketingkosten hat eine normale Praxis zwischen 1 und 2% vom Gesamtumsatz. Die Praxen, die ein bisschen mehr machen, dann auch mal 3 oder 3,5. Das ist so die Realität. Und dann geht es natürlich um das Thema, wie viel Abschreibung hast du, beziehungsweise wie viel Tilgung hast du noch. So, und wenn wir alleine nur diese 3 Bausteine nehmen. Wir haben am Anfang, oder wir hatten ganz am Anfang Raumkosten von eher 15%. Jetzt mittlerweile sind wir bei 10, weil unser Umsatz halt hochgeht und die Raumkosten bleiben relativ konstant.
Habt ihr bei den Raumkosten auch eine umsatzabhängige Komponente?
Nein, ich meine, die Immobilie gehört mir ja selber. Das heißt, die Raumkosten sind Raumkosten, die direkt in die Tilgung von dem Gebäude 1:1 fließen. Und das ist ja auch so aufgebaut, wir haben eine Staffel drin. Das heißt, wir können den Vertrag später nochmal verändern. Wenn wir wirklich sehr, sehr gut dastehen, kann man natürlich sagen, okay, wir wollen eigentlich mehr Geld in die Immobiliengesellschaft holen oder in die Holding. Und dann kann man so eine umsatzabhängige Miete machen. Ich weiß noch, ist das sauber, weißt du das?
Ich habe es schon gesehen, ich habe es schon oft gesehen, aber ob es ganz sauber ist, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es passt, denn in anderen Gewerken ist es ja auch gang und gäbe, beispielsweise bei Restaurants. Ne? Wenn du jetzt ein super laufendes Restaurant übernimmst, was im Jahr, was weiß ich, 8 Millionen Umsatz machst, dann will der Inhaber ja auch irgendwo davon seinen Anteil haben und du als Gastronom, der da reingehst, aber davon gibt es auch noch mehrere. Es sollte mich wundern, wenn es für eine Zahnarztpraxis so nicht wäre. Ich habe es oft gesehen, aber ehrlich gesagt, ich bin da jetzt kein Steuerfachmann. Und es könnte auch genauso gut sein, dass man das zwar quasi so machen könnte, aber man dafür andere Formulierungen in den Vertrag braucht, dass man das quasi nicht direkt umsatzabhängig macht, sondern an anderen Punkten, so eine Art Staffelmiete, aber ne, die Bedingungen dafür ein bisschen verändert.
Also long story short, wenn man jetzt mal überlegt, bei Großkonstrukten, was ist eine gute EBITDA-Rendite, was würdest du sagen? Also wirklich große Konstrukte ab, weiß ich nicht, 15, 20 Behandlern.
Zahnarztpraxis EBITDA, man muss einmal kurz hier für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen das definieren. Also erstmal ist der ganz normale Gewinn, den ein Zahnarzt oder eine Zahnärztin hat, ist der Einnahmenüberschuss. In diesem Einnahmenüberschuss ist noch nicht das Gehalt abgetragen. Bei diesem Einnahmenüberschuss sprechen wir von 33 oder von 32%. So, jetzt.
Doch, da beim EBITDA ist das, wenn du, da ist das Inhabergehalt schon.
Ja, lass mich mal kurz hinführen. Ja? Also, beim normalen Einnahmenüberschuss, den jeder von unseren Zuhörern kennt, ist die Rendite bei 33%, aber da ist das Gehalt der Inhaber noch nicht abgezogen. So. Und jetzt müssen wir eine Übergangsrechnung machen hin zum EBITDA. Der erste Schritt ist EBT, das ist Earning Before Tax. Ne? Das ist quasi Gewinn vor Steuern. Und dann gibt es EBIT, also EBIT, das ist Earnings Before Interest and Tax. Interest sind Zinsen, ne? EBIT. Und dann packt man dahinter nochmal das DA, das Depreciation and Amortization, das sind die sogenannten Abschreibungen. Ja? Das ist dann sozusagen, wo aus dem Ergebnis schon sehr, sehr viel rausgerechnet worden ist. Es wurden Zinsen rausgerechnet, es wurden Steuern rausgerechnet und es wurden Abschreibungen rausgerechnet. Das heißt, wenn man ein Unternehmen, was das ganz normale EBT ausweist, ne? Also nehmen wir mal ein Unternehmen, was ein EBT von Earnings Before Tax von 1 Million macht, dann wäre das EBTA vielleicht, wenn das kein produzierendes Gewerbe ist, sondern wenn es ein Dienstleister ist, wäre das EBTA bestimmt bei 1,4 Millionen oder 1,3 Millionen. Das heißt, das EBTA ist immer höher als das EBT, logischerweise.
Der Sinn dahinter ist ja, damit du wirklich eine Bewertung machen kannst, musst du eigentlich die Schulden, die das Unternehmen hast, rausrechnen. Das heißt, das Unternehmen hat vielleicht noch 2 Millionen Schulden und tilgt davon, keine Ahnung, oder hat eine Abschreibung von 200.000, wenn das jetzt AFA-konform tilgt. Jetzt rechnest du es raus und sagst, alles klar, wir wollen ja ein sauberes Multiple auf dieses Unternehmen legen können. Das heißt, in der Bewertung. Das heißt, wenn die jetzt 1,4 Millionen EBITDA machen und in der Branche ist ein fünffaches Multiple üblich, dann wäre das Unternehmen 7 Millionen wert, minus die Schulden, die aber dann sauber sozusagen abgezogen werden können. Und dann, wenn es 2 Millionen Schulden hat, dann kommt man auf diese 5 Millionen Bewertung. Und wenn man das nicht machen würde, würden sich Unternehmen nicht so gut miteinander vergleichen lassen. Das ist der Sinn und Zweck der Sache.
Absolut richtig. Das heißt, du setzt die Bedingung, wie wäre es denn, denn der eine nimmt halt Eigenkapital, der andere nimmt Schulden, der andere hat Schulden genommen und hat die Schulden schon abgetragen. Ne? Wie willst du das miteinander vergleichen, sodass du dann noch Äpfel mit Äpfeln vergleichst?
Natürlich, sobald die Abschreibungen auslaufen, sinkt quasi dein EBITDA virtuell. Eigentlich sinkt es nicht.
Nö, es bleibt so.
Es bleibt so. Ne? Das heißt, eigentlich ist es ja gut vergleichbar. Ne? Das Einzige, was du hast dann halt nicht mehr die Abschreibung, ne? Du zahlst dann mehr Steuer.
EBITDA ist super vergleichbar, weil das ja vor Tax, also vor Zinsen, vor Steuern und vor Abschreibung ist. EBITDA, also ob du jetzt hochverschuldet bist oder null Schulden hast, EBITDA muss dasselbe sein. Ja? Und das macht es ja halt vergleichbar. Ja? Und EBITDA wird in Zahnarztpraxis so gut wie nie gemessen. Also deswegen ist diese Frage für mich ein bisschen fast schon überraschend, denn das ist eine Kennziffer, die ich fast nie sehe. Deswegen, wenn du sagst 20 Personen, ne? 20 Personen groß, EBITDA.
Nicht Personen, aber Handler.
20 Behandler, okay.
Ich rede von Großkonstrukten, ne? Also alles, was ja. Wirklich Inhaber und der Inhaber ist dort sozusagen in den Personalkosten zumindest mal irgendwie mit drin. Also der ist da nicht, der ist eine GmbH und dann sind da seine.
Ja, logisch. Dann sind wir wahrscheinlich bei irgendwas bei 17-19%.
Ja, genau, also schon gut. Ich kenne nur ein sehr großes Konstrukt, was da leicht drüber liegt. Und der Durchschnitt liegt eher so bei 10 bis 13.
Das würde ich gar nicht mal so unbedingt sagen. Also A, es ist, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, es ist vollkommen klar, je größer das Konstrukt, desto niedriger ist die Rendite. Das muss logisch sein. Das muss für jeden, der hier mal zugehört hat, logisch sein. Nicht absolut die Rendite, die absolute Rendite wird sehr viel höher sein, aber die prozentuale Rendite, das muss einem klar sein, ja? Und 17 bis 19 ist schon sehr gut. Ich würde sagen, wenn Großkonstrukte, die unter 13-14% sind, die haben schon Effizienzprobleme und Investitionsprobleme.
Oder wachsen stark.
Ja, oder wachstumsstark, ganz gerade am Anfang, absolut richtig. Oder haben nicht, witzigerweise, dann sagt die Kennzahl einem dann doch schon wieder nichts mehr. Denn wenn man bei 12 oder 13% ist, dann kann es daran liegen, dass die A, entweder gar nicht mehr investiert haben die letzten 5, 6, 7 Jahre oder B, so viel investiert haben, dass sie da nochmal reinwachsen müssen. Das heißt, man muss da nochmal tiefer reinschauen.
Das Ding ist ja, dass die meisten großen Konstrukte nicht mehr so schnell wachsen. Also die konsolidieren ja momentan eher. Deswegen ist da, glaube ich, die Zahl, man schneidet die ganz krassen links und rechts ab. Die super stark wachsen und die, keine Ahnung, gar nicht mehr investieren. Wobei das ja bei Großkonstrukten seltener ist, weil das ist ja dann nicht mehr, einer gibt ab, sondern da gibt es ja so eine Art, dann ist es eine Philosophie, nicht mehr zu investieren. Dann ist das halt, okay, wir lassen jede Praxis erstmal so weit runterlaufen, bis es gar nicht mehr geht. Aber das siehst du ja eher selten. Ne? Die meisten Großkonstrukte sind ja apparativ eher überdurchschnittlich ausgestattet. Warum habe ich das überhaupt aufgebracht? Ich habe ja gerade schon mal so ein paar von unseren Kennziffern gesagt. Das heißt, bei uns alleine die Raumkosten liegen circa 7% über dem Schnitt. oder 6%. Das heißt, das 6% von der Rendite sind schon mal weg im Vergleich zum Schnitt. Beziehungsweise, wenn wir in die Vollauslastung kommen, wäre das quasi wieder da. Marketing 10% oder jetzt über das Ganze hinweg mittlerweile 9. Also wir sind jetzt mittlerweile so bei gut 8. Am Anfang waren wir bei 11. Wenn man jetzt über das ganze Jahr hinweg rechnet, sind wir so bei 9. Da ist der Schnitt 3. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr wichtig ist, aber das ist natürlich unser Wachstumsmotor. Ne? Diese 9%, die bringen am Ende diese 100% Wachstum. Nicht nur, aber viel davon. Ne? Ein bisschen was ist natürlich auch gute Dienstleistung und Word of Mouth und so trotzdem. Das heißt, da hast du schon 12%, die du quasi verlierst. Und dann hast du Abschreibung, haben wir ungefähr so 40.000, 45.000 im Monat. Das macht bei unserem jetzigen Umsatz sind es so 6% vom Rohumsatz. Das heißt, das sind nochmal 6%, sind wir schon bei 18. Uns fehlen da schon 18% und da ist noch nicht mit reingerechnet die Cashflow-Verzögerung durch das Wachstum von der KZV, die uns fehlt, was wirklich unterschätzt ohne Ende.
Das ist immer krass. Das ist das Krasseste, was es gibt. Das unterschätzt jeder, den ich kenne, der ein größeres Konstrukt baut. Also eigentlich wird mir da auch viel zu wenig drüber diskutiert. Das ist ja ein kostenloser Kredit, den du der KZV gibst und das über Monate. Bei dir sind das ja wahrscheinlich im Millionenbereich, ne?
Nein, so viel nicht. Wir haben ja zum Glück fast 70% Privatanteil bei unseren Umsätzen.
Ach, du hast viel privat.
Aber es ist schon viel. Es ist schon gut sechsstellig so, ne? Also.
Ja, aber das wird immer unterschätzt. Das ist nämlich eine gewaltig hohe Zahl.
Ja, das ist richtig. Und was man auch wirklich dann noch mit reinrechnen muss, was ich aber jetzt nicht beziffern kann, ist dieses ganze Overhiring und dieses ganze Personalwachstum, dass du Leute einstellst, bevor die eigentlich, also je schneller du das machst, umso weniger Dichte hast du sozusagen in deiner Dienstleistung, ne? Und dann musst du natürlich auch gucken, dann ist wieder ein Terminkalender offen, der muss erstmal wieder gefüllt werden, da kommen erstmal nur Neupatienten. Also es gibt nicht nur Cashflow-Verzögerungen durch die KZV, sondern Cashflow-Verzögerung durch Neupatienten. Weil Neupatienten erstmal Zeit kosten und gar keinen Umsatz bringen. Und das auch ungefähr, je nachdem, wie hochwertig die Leistungen sind. Also wir sehen ja mittlerweile unsere Customer Lifetime Values, unsere Churn-Rate. Wir sehen, wie viel Umsatz machen wir mit welchen Patienten in welchem Monat. Können wir auch mal gerne eine Folge drüber machen. Das ist richtig, richtig geil, weil wir jetzt unseren Intervision 360-Board fertig haben. Aber da sieht man, dass wir erstmal 3-4 Monate arbeiten müssen, bis wir das, was wir in den Patienten reingesteckt haben, im Marketing wieder raus haben. Wann hast du diesen Customer Lifetime Value gehoben, der dem Cost per Acquisition entspricht? Also das heißt, wir verlieren, wenn wir jetzt mal wirklich ganz optimistisch sind, 20% Rendite durch unser Wachstum. Und das sorgt dafür, dass wir gerade eine schwarze Null haben. Wenn wir sofort anfangen würden zu konsolidieren, dann hätten wir zwar noch die Raumkosten, aber dann würden schon mal 14-15% wegfallen, hätten wir von jetzt auf gleich 15% Rendite. Und das aber dann nach Abschreibung, also EBIT nicht da, sondern ne, vor EBIT. Also das heißt, wir haben jetzt irgendwie 5-6% vor Depreciation Amortization, 1% ungefähr, 2% danach. Tendenz steigend. Und die ersten Monate sah es anders aus, sehr viel anders. Also wir haben, ich glaube 500k haben wir minus gemacht in 24.
Aber da ist es doch, also so persönlich denkt man da auch manchmal abends, sagt man, okay, der Plan ist zwar ein Excel und eigentlich müsste das klappen, aber hast du da auch manchmal Selbstzweifel, dass du gesagt hast, okay, jetzt sehe ich das ja, das ist ja krass, wie mir das hier ins Fleisch schneide. Denkt man das manchmal oder glaubt man einfach fest an seinen Plan?
Ich sehe ja die Richtung. Ja, wenn der Vektor nicht richtig wäre, dann würde ich mir Sorgen machen, aber es wird ja von Monat zu Monat besser. Und deswegen, wir sind jetzt in der Situation, wo wir Cashflow-positiv sind und ab hier geht's ja nur hoch. Ich habe die eine Sache, und das ist auch so ein Learning, ich habe seit 5 Jahren kein Geld mehr verdient. Quasi. Seit 2020, seit wir das Investment, ja, seit 4 Jahren. Also 21 wird's ja dann richtig ernst. 21 musste ich Eigenkapital einlegen. Ab da ging's eigentlich nur noch runter. Das Schöne ist, dass ich zwischen 2014 und 21 kein Geld ausgegeben habe. Das heißt, es war halt viel auf dem Konto. Und deswegen konnte ich auch investieren. Und deswegen kann ich auch so schnell wachsen, wo andere es nicht können, weil sie eben die Rücklagen einfach nicht haben. Und die Substanz. Und das war dann schon der Gamechanger, ne? Wenn ich den Ferrari schon eher gekauft hätte und das Einfamilienhaus und den Porsche, dann wäre das so nicht möglich gewesen. Das war wirklich aufgrund der Substanz, die dahinter war. Also, ja, kann man nicht anders sagen.
Irre, wie viel Entbehrung man da, also auch bewusste und unbewusste Entbehrung man da gelassen hat. Oh Mann, Stefan, die Learnings. Wir hatten ja eigentlich gesagt, das ist der Hauptpart sind die Challenges, über die haben wir gesprochen. Die Learnings haben wir jetzt eigentlich auch schon besprochen. haben wir gesagt, okay, wie sehr eigentlich beispielsweise Wachstum Geld kostet, wie wenig da überbleibt. Und du siehst ja jetzt erst die Cashflow in schwarze Null nach einem Jahr harter Arbeit. Das ist ja wirklich irre. Hast du da sonst noch Learnings, die du gerne hinzufügen würdest?
Zwei Learnings habe ich. Also ich könnte wahrscheinlich auch noch 30 sagen, aber wir haben ja nicht so viel Zeit. Aber zwei Learnings, die ich persönlich noch teilen will, die eigentlich geil sind. Das erste, in der Größe ist ein Eigenlabor nicht mehr optional, sondern das ist ein Gamechanger. Also ein Eigenlabor, was wirklich gut funktioniert, ist für den gesamten Customer Success und für die gesamte Wertschöpfungskette absolut essentiell, weil du hast eh schon Friktionsverluste und Reibung und Marketingkosten gehen auf jeden Fall hoch, weil du musst ja in einem größeren Radius marketen und deswegen gehen deine Cost per Acquisition Kosten hoch. Das heißt, du musst irgendwie den Customer Lifetime Value in die Höhe bringen. Das kannst du konzeptionell machen, indem du Spezialistentum machst, aber das machen ja schon viele. Ja, gibt ja kaum ein Großkonstrukt, was sagt, ey, ich schicke Implantate weg oder ich mache keine Aligner oder ich mache, aber ich sehe immer noch ziemlich viele, die mit dem Eigenlabor so halbherzig das Ganze machen. Und ich muss echt sagen, gerade auch in Bezug auf die Patientenzufriedenheit und gerade wenn man hochqualitativen ZE machen will und große Fälle, da ein gutes Labor mit guten Technikern zu haben, ne, gute Keramiker zu haben, CAD/CAM auf hohem Niveau machen zu können, ist krass. Also verlängert die Wertschöpfungskette, verkürzt die Kommunikationswege und sorgt für eine viel, viel höhere Patientenzufriedenheit und macht aus seinem Topline-Revenue halt viel mehr. Ne? Das heißt, es ist halt für den Praxisinhaber Win-Win-Win. Das Einzige, was man wirklich dann machen muss, man muss sich in die Materie schon reinarbeiten. Das ist nicht, ich nehme mal eben dazu. Und das ist aber bei jedem neuen Bereich, den du aufmachst, so. Das war in der Kinderzahnheilkunde so, das war im Labor so, das ist jetzt in der Ästhetik so und das ist verknüpft mit meinem zweiten Learning. Wenn du eine neue Abteilung aufmachst, dann overpaye die erste Person, die muss richtig gut sein. Die muss wirklich Ahnung davon haben, weil das ist sozusagen der Initialfunke. Und wenn die scheiße ist, dann skalierst du am Ende diese Scheiße mit. Da sind wir doch wieder bei den Challenges, aber gleichzeitig auch bei den Learnings. Das hatten wir auch in der Dentalbahn Media und das hatten wir auch im Marketing. Wenn du eine mittelmäßige Person hirest als allererste Person für was Neues, dann wird es danach nicht mehr besser, dann wird es nur noch schlechter. Und das ist wirklich krass und dafür musst du wiederum Substanz haben, weil die erste Person, die wird sich nicht am Anfang sofort selber bezahlen. Du bezahlst dieses Know-how und das zahlt sich erst mit der zweiten, dritten, vierten, fünften Person aus, auf die dieses Know-how dann draufgelegt wird oder eben auch nicht, weil die Person sagt, ey, den können wir nicht nehmen, der ist zu schlecht. Weil eine schlechte Person wird sagen, ja, lass den nehmen, ich habe ja eh schon so viel Arbeit, Hauptsache mir nimmt irgendjemand was ab. Eine gute Person, also die einen hohen inneren Standard hat, die wird sofort sagen, ey, nee, der ist nicht unser Niveau, lass mal bitte weitersuchen. Und das haben wir jetzt 2-3 Mal. Wir haben jetzt im Labor jemanden on top, der Hammer ist. Ne? Dennis ist einfach ein krasser Typ, der macht Keramik da. Da kannst du sie zu sagen und der ist vor allem auch so menschlich, so dass er das anderen Leuten zeigen kann. Und das würde ich immer wieder so machen. Das haben wir jetzt in der Ästhetik wirklich schon gelernt und haben nicht irgendwie den Erstbesten genommen, der einen Spritzenschein hat, sondern haben wirklich gesucht, bis wir jemanden gefunden haben, wo wir sagen, der kann auch eine Abteilung aufbauen. For real.
Super Punkt. Habe ich auch so noch nicht irgendwo gehört. Jetzt nochmal kurz und knackig. Ich weiß, knackig und kurz geht es nicht bei dem Thema, aber Erfolge. Nochmal die Erfolge, bevor wir für heute schließen. Was sind deine drei Größte oder über wie viele Erfolge willst du reden? Über drei? Ist drei okay?
Ja, lass uns mal einmal über Finanzen und einmal über das Persönliche. Vielleicht drei Sachen. Oder sagen wir mal einmal Hard Numbers und einmal Soft Factors. Drei Stück. Also Finanzen natürlich, die Umsatzentwicklung. Ist wirklich krass und vielleicht nicht nur so stumpf die Umsatzentwicklung, sondern wir haben auch unsere Umsatzdichte sehr gut gehalten. Also auch die Sekundärmetrics wie Umsatz pro Stunde, wie Umsatz pro Zimmer und Umsatz pro Vollzeitäquivalent. Das sind so die drei Sachen, die ich mir immer in der Balance ein bisschen anschaue, um zu gucken, verlieren wir gerade Dichte. Weil Umsatzwachstum per se heißt noch nicht viel. Wenn du für einen doppelten Umsatz 4-mal so viele Ressourcen brauchst, dann ist das scheiße. Ja, dann ist es einfach Käse. Und unser Umsatz pro Vollzeitäquivalent ist nicht runtergegangen. Wir sind immer noch bei ungefähr 140.000, 135.000 pro Vollzeitäquivalent, was wirklich in dem Wachstum wirklich geil ist. Das bedeutet, ich habe ein gutes Gefühl, dass wir, wenn wir irgendwann so ein bisschen mehr konsolidieren und nochmal unsere Dienstleistung ein bisschen schärfen, dass wir da durchaus auf über 150, 160 im Ruhrgebiet pro Vollzeitäquivalent kommen können. Das ist schon wirklich gut. Das schaffen eigentlich nur Spezialistenpraxen. Ist mir zumindest so bekannt. Ne? Der Bundesdurchschnitt liegt irgendwie bei 90.000 pro Vollzeitäquivalent in deutschen Zahnarztpraxen. Zweiter Erfolg am Privatanteil, den wir weiterhin hochhalten, nicht mehr so wie im Implantatzentrum Herne, weil da war ich als Implantologe natürlich extrem pushend. Nach oben, da haben wir 73% GOZ-Anteil gehabt. Jetzt liegen wir bei 67, 68 bei so vielen Behandlern. Auch super. Ne? Solange wir deutlich nördlich von 60, ich sag mal so, das Ziel war für mich immer, die 65 zu halten, die zwei Drittel zu halten. Das haben wir geschafft und das ist im Wachstum nicht selbstverständlich, weil das sehr, sehr kommunikativ aufwendig ist, weil Ärzte müssen geschult werden, sie müssen lernen, die hochwertige Leistung zu bringen, du musst Patienten aktiv rausfiltern. Wenn du all diese Sachen nicht machst, hast du immer dieses Regression to the Mean und the Mean ist 50% und im Ruhrgebiet wahrscheinlich ist die Regression da eher so in Richtung 45, so, ne? Und sich da 20% fern von halten zu können, ist schon ein sehr, sehr großer Erfolg für mich und